SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
SR3. In Völklingen wohnen heißt selten Wohnen in Ruhe. Es ist häufig laut in der Industriestadt, denn neben Stahlwerk und Co. fahren täglich auch zehntausende Autos durch die Stadt. Um zu schauen, wie es um den Krach steht, müssen Kommunen wie Völklingen einen Lärmaktionsplan erstellen, so heißt er. Der Plan zeigt, welche Straßen besonders betroffen sind und wie viele Menschen durch den Lärm auch richtig krank werden. SR3-Reporter Patrick Wirmer hat sich das Ganze mal angeguckt.
Ein Zahnarztbohrer kann auch schon mal rund 70 Dezibel laut sein. Der Autoverkehr in Völklingen. Auch hier werden teilweise über 70 Dezibel erreicht. Zum Beispiel in der Hallerstraße. Hier wohnen einige Menschen eingeklemmt zwischen Autobahn und Autobahnzubringer. Im Sekundentakt rauschen Autos, Motorräder und Krankenwagen vorbei. Wie lebt es sich hier? Das frage ich einen Anwohner. Er ist 86 Jahre alt.
Langsam gewöhnt man sich dran, aber trotzdem, in der letzten Zeit ist es auch schlimm nochmal. Ja. Seit wo die Baustelle da ist. Ja.
Und wie gewöhnt man sich daran?
Ja, die Ohren zumachen. Ne?
Die Hallerstraße und die Ludweilerstraße sind im aktuellen Lärmaktionsplan der Stadt Völklingen als Streckenabschnitte mit besonders hohen Geräuscheinwirkungen beschrieben.
Wir haben zwei ausgeprägte Hotspots in Völklingen, die wir auch in den Fokus rücken müssen dadurch. Aber es ist ganz klar, dass alle Straßen bei uns von hoher Verkehrsbelastung betroffen sind.
Sagt Annalena Altmaier, Verkehrsplanerin der Stadt Völklingen. Der Lärmaktionsplan erfasst Straßen mit mehr als 8200 Autos pro Tag und mit mehr als 55 Dezibel. Ab diesem Schwellenwert kann Lärm krank machen. Statistisch berechnet leiden allein in Völklingen über 1500 Menschen an einer starken Belästigung, rund 400 an starken Schlafstörungen und 3 an schweren Herzkrankheiten wegen des Lärms.
Also es zeigt sich ja auch mit den Berechnungen, dass es 24 Stunden von Lärm geprägt ist. Also es gibt wenig Ruhephasen, auch nachts ist dort hohe Betroffenheit.
Doch welche Konsequenzen folgen aus dem Lärmaktionsplan? Zwar ist die Stadt Völklingen gesetzlich verpflichtet, diesen Plan aufzustellen. Was aber dann damit geschieht, hängt letztlich vom politischen Willen ab. Der neue Oberbürgermeister Stefan Tautz betont, dass man schon einiges getan habe.
Alle Wohngebiete im Völklinger Stadtgebiet sind auf 30 runter reduziert mit der Geschwindigkeit der Fahrzeuge. Wir müssen ein bisschen die Bürger sensibilisieren, indem wir auf alternative Verkehrsmittel hinweisen. Das heißt, wir haben elektrobetriebene Busse, die haben wir bereits teilweise im Einsatz. Der einzelne Anwohner hat die Möglichkeit, aufs Rad umzusteigen oder Elektrofahrzeuge einzusetzen.
Doch klar ist, beim Thema Lärm sind dicke Bretter zu bohren. Denn die Straßen werden nicht nur von den Gemeinden, sondern auch vom Land oder vom Bund verwaltet. Eine Lärmmaßnahme planen und umzusetzen dauert Jahre, manchmal Jahrzehnte, ebenso einen neuen Fahrradweg. Oft braucht es da auch viel Verständnis bei den Anwohnern. Und da ist ja auch noch die Industrie mit ihren Interessen. Das Stahlwerk etwa ist auf Schienen- und Lkw-Verkehr angewiesen. Eine schwierige Aufgabe für den Oberbürgermeister, der diese Bretter bohren muss.
Da haben wir immer wieder Gäste hier im Haus und die müssen wir ein bisschen sensibilisieren. Ich will jetzt nicht sagen Völklingen first, aber dass man Völklingen vielleicht so betrachtet, dass wir es notwendig haben zu reduzieren. Ich kann mir vorstellen, dass in anderen Städten, die ein bisschen ländlicher sind, der Geräuschpegel in den Wohngebieten oder für die Bürger etwas angenehmer ist als in Völklingen.
In der Hallerstraße setzt die Stadtverwaltung nun auf das übliche Mittel. Die Höchstgeschwindigkeit soll auf 30 km/h gesenkt werden. Damit soll der Lärm um rund 3 Dezibel gesenkt werden. Für die Betroffenen ist das tatsächlich eine deutlich hörbare Erleichterung. Allerdings liegt der Lärm dann immer noch im potenziell krankmachenden Bereich.
Naja, immerhin ist es ein Anfang. Völklingen soll ein bisschen ruhiger werden, zumindest weniger Lärm. Patrick Wirmer hat berichtet. Gibt es das kleine Krankenhaus in meiner Nähe bald noch? Oder muss ich in Zukunft zum Beispiel für eine Herz- oder Knie-OP weiterfahren? Fragen, die sich die Menschen stellen hier bei uns im Saarland, wenn sie von der Krankenhausreform hören. Monatelang wurde sie diskutiert. Heute ist sie zur Abstimmung im Bundestag und wir wollen nochmal draufschauen. Stefanie Balle erklärt uns, was da genau heute beschlossen wird. In erster Linie geht es um die Finanzierung, also ums Geld.
Genau heißt das von Gesundheitsminister Lauterbach vorgelegte Gesetz Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, KHVVG. Und dahinter verbirgt sich eine Reihe an Neuerungen. Zum Beispiel sollen Krankenhäuser Geld dafür bekommen, dass sie bestimmte Leistungen vorhalten. Also etwa eine Notaufnahme oder eine Geburtsstation. Dafür bekommen sie Geld für die Ausstattung und fürs Personal, unabhängig davon, wie viele Patienten sie tatsächlich behandeln. Außerdem werden die Krankenhäuser in verschiedene Leistungsgruppen eingeteilt. Vom Vollversorgerkrankenhaus, im Saarland wäre das nur die Uniklinik Homburg, bis hin zum kleinen Krankenhaus auf dem Land. Da allerdings gibt es dann noch Unterschiede, je nachdem, ob es eine Spezialisierung gibt, wie zum Beispiel bei der Augenklinik in Sulzbach, oder eben nicht. Und da wiederum hängt die Finanzierung sehr davon ab, wie viele Fälle pro Jahr in den einzelnen Abteilungen behandelt werden. Sind es zu wenige, dann muss das Krankenhaus diese Abteilung wieder schließen.
Heißt, wer eine gute Versorgung anbietet, bekommt dafür dann auch entsprechend das Geld. Trotzdem sind die Krankenhausträger nicht zufrieden mit dem Gesetz, hat Thomas Jakobs von der Saarländischen Krankenhausgesellschaft heute Morgen bei uns im SR3-Interview gesagt.
Wir befürchten nichts Gutes, weil dieses Gesetz nicht das hält, was Herr Lauterbach im Vorfeld versprochen hat. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn der Bundestag heute das Gesetz beschließt, dann wird die Lage für die Krankenhäuser nicht nur im Saarland, sondern bundesweit insgesamt schwieriger. Denn durch die Inflation ist ein Riesendefizit entstanden. Im Saarland gehen wir davon aus, dass bis Ende des Jahres die Krankenhäuser einen Schuldenberg von über 100 Millionen Euro vor sich herschieben werden, dadurch, dass sie nicht genügend Erlöse aus der Krankenhausbehandlung erzielen.
Thomas Jakobs von der Saarländischen Krankenhausgesellschaft ist also nicht sehr optimistisch. Dennoch, das Gesetz ist heute zur Abstimmung im Bundestag. Stellt sich die Frage, wann geht's dann los? SR3-Reporterin Stefanie Balle sagt uns jetzt, ob es schnell gehen könnte.
Schön wär's, aber die Realität, die ist leider anders. Der Bundesrat muss dem Gesetz noch zustimmen. Und weil Lauterbach nach Ansicht der Länderminister bislang blind und taub gegenüber den Forderungen aus den Ländern war, ist es sehr gut möglich, dass das Gesetz dann nochmal in den Vermittlungsausschuss zurückverwiesen wird. Und das gibt dann wieder monatelange Verzögerung. Lauterbach hat gesagt, dass der 50-Milliarden-Fonds an die Krankenhäuser verteilt wird, sobald die Umsetzung des neuen Gesetzes greift, aber eben nicht vorher. Also dann bleibt zu befürchten, dass noch mehr, vor allem kleinere Krankenhäuser, die Grätsche machen, bevor das Geld aus Berlin überhaupt bei ihnen ankommen kann. Und böse Zungen behaupten, dass das ganz im Sinne von Lauterbach sein könnte. Der meint ja, dass wir sowieso viel zu viele Krankenhäuser haben.
Das neue Krankenhausgesetz zur Reform der Krankenhäuser heute im Bundestag. Der Bundesrat muss noch zustimmen. Das wird noch ein bisschen dauern, vor allem wenn das Gesetz in den Vermittlungsausschuss muss. Den Cent mehrmals umdrehen, das müssen viele von uns seit mehr als einem Jahr, eigentlich seitdem alles teurer geworden ist. Am Internationalen Tag der Armut schauen wir immer genauer auf dieses Thema, und zwar mit der Saarländischen Armutskonferenz. SR3-Reporterin Lea Kielnecker kommt gerade aus dem Treffen mit der Armutskonferenz, ist uns jetzt live zugeschaltet. Fangen wir doch erstmal beim Stand der Dinge an. Wo brennt es denn gerade am dringendsten im Saarland, Lea?
Die Armutsquote ist gestiegen in letzter Zeit, und zwar auf 19% im Saarland. Und besonders betroffen sind Leute, die keine Wohnung haben, auch Leute, die Sozialleistungen beziehen, also schon Leute, die davon auch immer schon betroffen waren. Aber auch bei Senioren ist es zunehmend ein Problem. Und zum Beispiel auch bei Selbstständigen passiert es jetzt immer wieder, die zum Beispiel durch die Corona-Pandemie eben ihre Selbstständigkeit aufgeben mussten. Auch die sind von Armut betroffen. Also es kommt wirklich immer mehr in der Mitte der Gesellschaft an. Es gibt viele Facetten, sagt die Saarländische Armutskonferenz. Und der Vorsitzende Michael Leinbach sagt, dazu kommen noch Stolpersteine bei der Unterstützung von Betroffenen zum Beispiel.
Dass wir jetzt gerade im Bereich Kinder 80 Seiten Formulare haben, dass etliche Bescheinigungen mehrfach organisiert werden müssen. Und ja, so ein Aufruf ist dann immer mehr Vertrauen, weniger Misstrauen und weniger Bürokratisierung würde uns allen auch helfen.
Also es liegt auf der Hand, da ist noch Luft nach oben.
Eine Idee haben wir ja schon gehört, wie wir da wieder rauskommen könnten. Was hat die Armutskonferenz dazu noch gesagt?
Ja, eben wie gerade gesagt, Hürden, die müssen eben abgebaut werden. Und der Staat solle auch seine Aufgabe für diese Leute, die da betroffen sind, zu sorgen, besser wahrnehmen. Vieles werde momentan von ehrenamtlichen Organisationen aufgefangen, zum Beispiel von der Tafel oder von der Wärmestube, vom Kältebus. Und das wäre eigentlich Aufgabe des Staates. Und Michael Leinbach hat darüber hinaus auch zwei wichtige Kernpunkte genannt.
Ein Punkt, Wohnungen schaffen, die Menschen bezahlen können. Zweiter Punkt, Teilhabe garantieren, dass Menschen als Person am Leben teilhaben können, dort, wo sie leben, aber auch soziale Teilhabe schaffen, dass Menschen halt auch in das soziale Umfeld eingebunden werden können.
Und dafür sei es eben auch wichtig, Betroffene weniger zu stigmatisieren und alle Bürger besser aufzuklären, damit die auch ein Gespür dafür bekommen, wie ist die Situation Betroffener eigentlich wirklich.
Die Saarländische Armutskonferenz versucht ja auch, die Situation von Betroffenen zu verbessern. Und dafür hat sie zum Beispiel Aktionstage ins Leben gerufen. Die laufen aktuell. Worum geht's da genau?
Ja, die Aktionstage laufen seit August und gehen noch bis Dezember. Und das ist quasi wie so eine Veranstaltungsreihe. Da gibt's Vorträge, Podiumsdiskussionen, aber auch so ein bisschen lockerere Austauschtreffen. Also beispielsweise die Wärmestube hat da auch eine Veranstaltung gemacht, wo Betroffene selber von ihrer Situation erzählt haben und wo Besucherinnen und Besucher aber auch mit denen in Austausch kommen konnten. Da ging's eben einfach darum, nicht nur über die Besprochenen, über die Betroffenen zu sprechen, sondern auch mal mit denen ins Gespräch zu kommen. Und Michael Leinbach erklärt nochmal, was der Gedanke dahinter ist.
Wir versuchen jetzt durch diese Aktionstage eine breite Öffentlichkeit zu bekommen, halt auch in verschiedene Ebenen einzudringen, mit verschiedensten Organisationen zusammenzuarbeiten, um das Thema halt nicht nur in den Nischen, wo es oftmals angesiedelt wird, zu belassen, sondern in die Mitte der Gesellschaft zu nehmen und zu sagen, es kann jeden treffen, es kann immer wieder kommen, man ist nicht davor gefeilt und man muss sich dem Thema annehmen.
Also Armut einfach rausholen sozusagen aus der Schmuddelecke und zu sagen, das ist ein Thema, dass uns alle was angeht. Das hätte wohl bisher auch ganz gut funktioniert, sagt die Armutskonferenz. Also auch Menschen, die sonst mit dem Thema noch nicht so in Berührung gekommen sind, hätten an diesen Veranstaltungen teilgenommen. Und insgesamt erhofft man sich dadurch eben auch, dass es mehr öffentliches Bewusstsein für Armut gibt und dass damit dann auch mehr zur Bekämpfung von Armut getan wird.
Zum Internationalen Tag der Armut oder besser gesagt zum Tag für die Beseitigung von Armut hat die Saarländische Armutskonferenz ihre Forderungen vorgestellt und auch eine positive Zwischenbilanz zu ihren Aktionstagen gezogen. Damit will sie das Thema mehr in die breite Gesellschaft tragen und dafür sensibilisieren. Danke, Lea Kielnecker. Sie sind jung, Sie sind smart, Sie sind gut ausgebildet und trotzdem gehen Sie 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr malochen. Junge Bauern und Bäuerinnen können von Urlaub nur träumen, schlagen sich mit Bürokratie und Auflagen rum und reich werden sie meistens auch nicht. Und trotzdem, immer noch ergreifen junge Menschen genau diesen Beruf. Darum geht's heute Abend um 7:45 im SR-Fernsehen in dem Film Landwirt aus Leidenschaft von meiner Kollegin Simone Blass. Wir hören jetzt schon mal rein und schauen auf die Frage, die sich Simone vor allem gestellt hat. Warum machen die das eigentlich?
Für Steffen Sandmeier ist die Antwort klar.
Weil man einfach mit Herzblut an der ganzen Geschichte dranhänge. Das ist einfach eine Lebenseinstellung. Landwirt zu sein, muss man ganz klar sagen.
Der 29-Jährige wollte schon immer Bauer werden. Zunächst hatte aber sein älterer Bruder den Zuschlag für die Nachfolge auf dem Kahlenberger Hof in Blieskastel. Steffen ging in die Industrie. Als sein Bruder einen Rückzieher machte, war der Weg für ihn frei. Seitdem hat er zwar mehr Arbeit, ist aber trotzdem zufriedener.
Hab einen guten Job gehabt, 35-Stunden-Vertrag. Und hier auf dem Betrieb habe ich im Sommer zu Hochzeiten teilweise 90 bis 100 Stunden. Aber ich muss sagen, seit ich hier bin, habe ich noch keinen Tag diese 35-Stunden-Woche vermisst.
Wie ihm geht es vielen jungen Bauern und Bäuerinnen. Meist sind sie im Dauereinsatz. Denn die Tiere kennen kein Wochenende und auch keinen Feierabend. Ernte- oder Feldarbeit werden vom Wetter bestimmt und passen meist nicht in geregelte Arbeitszeiten. Auch bei Barbara Schmidt. Die 28-Jährige leitet den Kinnehof in Lebach-Dörsdorf. Milchkühe, Grünland, Ackerbau und ein Hofladen. Ganz schön viel Verantwortung und Arbeit. Und trotzdem liebt sie den Job. Erst recht seit einem Büropraktikum während des Fachabiturs.
Ich habe da gesessen von morgens 8 und habe nur auf die Uhr geguckt, wann endlich Feierabend ist, weil die Zeit gar nicht vorbeiging. Und hier ist ja komplett anders. Also der Tag hat nicht Stunden genug und die Woche nicht Stunden genug. Alles, was wir so im Alltag erleben, das erlebt man sonst keinem anderen Beruf.
Auf manches könnte sie allerdings verzichten. Vor allem auf die aus ihrer Sicht überbordende Bürokratie. Zum Beispiel das Weidetagebuch im Rahmen der Düngemittelbedarfsverordnung.
Da wir ja noch Weidegang betreiben, müssen wir, sobald eine Kuh auf irgendeiner Weide steht, einen Dokumentationsbogen ausfüllen. Da steht die Schlagnummer drauf, also das ist die Weide, auf der die Kuh ist. Die Anzahl der Tiere, die dort weiden und die Anzahl der Weidetage, das muss ich dort eintragen. Und das soll dokumentiert werden, wie viele Kühe in welchem Zeitraum auf die und die Weide gekackt haben, sage ich mal.
Einiges sei notwendig, sagt sie, aber vieles empfindet sie als Gängelei. Genau wie viele andere junge Bäuerinnen und Bauern. Auch deshalb sind sie alle zusammen im letzten Winter auf die Straße gegangen, haben protestiert. Doch trotz aller Auflagen, langer Arbeitszeiten oder auch niedriger Erzeugerpreise, Barbara Schmidt und Steffen Sandmeier lieben ihren Beruf und können sich nichts Besseres vorstellen.
Und meine Kollegin Simone Blass hat noch mehr junge saarländische Bäuerinnen und Bauern getroffen, die sich ganz bewusst für diesen Beruf entschieden haben. Ihren Film Landwirt aus Leidenschaft, wie Jungbauern neue Wege gehen, sehen Sie heute Abend um 7:45 hier bei uns im SR-Fernsehen.